bisschen totenstill. Aus dem Alltag eines Bestatters. Ein Podcast mit Jessica Blöhm und Volker Winkels.
Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Volker und ich sind bereit für eine neue Folge Kein bisschen totenstill. Volker, wie geht's dir, mein Lieber? Ich erreiche dich wie immer in deiner Küche. Ich bin heruntergewandert in unseren kleinen Partykeller, weil mein Mann heute zu Hause ist und ich den nicht stören wollte. Der ist da oben irgendwie zugange. Und ich möchte übrigens auch nicht, dass er mich stört. Das ist auch ein springender Punkt, warum ich jetzt runtergezogen bin. Und Volker, wir müssen so ein bisschen über die vergangenen Wochen natürlich erstmal sprechen und gucken, was so los war bei dir. Mhm. Sagen wir es mal so, du hast wieder ein Amt dazugewonnen, ne? Erzähl mal, was bist du jetzt?
Ja, guten Morgen zusammen oder guten Tag zusammen. Das hört sich immer komisch an, wenn du sagst, ich bin in der Küche. Das hört sich fast an, als wenn ich nur noch eine Küche wäre. Obwohl, kochen tue ich ja nun mal gerne. Aber im Betrieb würde ein andauerndes Telefon stören. Und wenn wir zwei einen Termin haben, ziehe ich mich lieber hier zurück. Da haben wir auch
Ruhe. Du drapierst da immer alles auf dem Stehtisch bei euch da, ne? Oder Küchentisch oder?
Ja. Ich sitze jetzt original am Küchentisch, ja, ja.
Sehr schön.
Beobachte die Kaffeemaschine beim Arbeiten. Einer muss ja mal was machen, ja.
Ja, erzähl mal, du machst jetzt in Zukunft noch mehr, als du eh schon tust.
Ja, wir hatten Verbandswahlen und Kreiswahlen vom Bestatterverband. Und ich bin zum Bezirksvorsitzenden vom Verband gewählt worden. Aachen, Heinsberg, Euskirchen und Düren. Ja, und somit haben wir dann noch ein Amt, ne? Und immer wenn ich zu meiner Frau sage, ja, jetzt komme ich in ein Alter, wo ich was ruhiger mache, zweimal mit der Augen geklimpert und zack, habe ich wieder irgendwie was. Ne? Aber das ist so. Aber ich mache das aber auch gerne aus einem ganz einfachen Grund, weil ich den Beruf ja für, ihr wisst ja mittlerweile, für toll halte und wir müssen auch viel arbeiten noch. Und ich bin ja sowieso ein Fan von Ausbildung, Weiterbildung. Und da fühle ich mich eigentlich sehr aufgehoben gerade.
Ja, das klingt so unglaublich dröge, dass man zum Vorsitzenden gewählt wird von so einem Bereich, so irgendwie wie der Kassenwart im Schützenverein oder was, aber es ist weiß Gott mehr, Volker, ne? Also du hast auch gesagt, dir liegt ja vor allen Dingen das Thema Ausbildung ganz besonders am Herzen. Mhm. Ja, was meinst du, kannst du bewegen, wenn du da jetzt ja so ein bisschen, auch vielleicht ein bisschen mehr zu sagen hast einfach?
Ach, zu sagen habe ich auch nicht mehr. Man muss uns überlegen, ein Vorsitzender wird immer gewählt und der hat ja im Interesse von dem Verein bzw. vom Verband zu arbeiten. Also zu sagen habe ich eigentlich nichts. Aber was ich bewegen möchte, ist zum Beispiel Unternehmen, die gut am Markt positioniert sind, die dazu zu bewegen, dass sie vielleicht mal eine Weiterbildung zum geprüften Bestatter machen oder Meister und was weiß ich, was noch alles so dazugehört. Weil das hebt ja auch immer die Qualität am Markt. Ne? Wobei wir hier eigentlich ziemlich gut aufgestellt sind. Aber trotzdem, das sehe ich eigentlich ziemlich weit vorne, genauso gut noch mehr Ausbildungsbetriebe, damit der wunderbare Beruf auch noch ein bisschen weiter nach vorne kommt. Ne?
Wenn du von erfolgreichen Unternehmen am Markt sprichst, dann redest du tatsächlich von erfolgreichen Bestattungshäusern, ja?
Ja, ja, so? Genau, ganz genau, ganz genau. Und man kriegt ja immer mit, es gibt ja so Riesenfirmen, die alles aufkaufen und machen und tun. Und das Problem ist eigentlich ein hausgemachtes Problem, weil zu wenig Leute ausgebildet werden. Das heißt, wenn ich jetzt, meine Nachfolge ist zum Glück gesichert, wäre sie aber nicht. Ich bilde ja schon länger aus, dann wüsste ich, wenn ich da einen gut ausgebildeten Mädchen oder einen Jungen habe, dann schon sagen kann, wenn du Lust hast, übernimmst du das später mal. Dann hat man auch solche Unternehmen mehr in Familienhand. Man merkt auch, wenn eine Familie dahinter steht, dann ist das Interesse auch ein ganz anderes. Ne?
Also die Nachfolge ist ja ein Punkt, der viele Handwerksbetriebe beschäftigt.
Ja.
Das gilt ja nicht nur für eure Branche, sondern auch für ganz viele andere, die merken, okay, gut, der Sohnemann oder die Tochter, bei dir ist es was anderes, aber Sohnemann, Tochter will es nicht übernehmen, weil die vielleicht auch sehen, okay, Vater hat sich immer den Rücken krumm gemacht und ich so möchte ich nicht arbeiten. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass junge Menschen dann andere Vorstellungen von ihrem Beruf haben. Und gerade bei den Bestattungshäusern, finde ich, ist das etwas ganz Interessantes, was viele von uns, also ich zumindest, wusste das gar nicht. Ich bin da jetzt so ein bisschen drauf gestoßen, weil ich natürlich jetzt so langsam mal geschaut habe, wo könnte ich mich denn demnächst mal als Trauerrednerin anbieten und habe dann mal so in meinem Umkreis einfach die Bestattungshäuser gegoogelt. Wen gibt's da so? Und fand das total spannend, weil das natürlich alles Häuser sind. Da merkst du schon an dem Auftritt, an dem Internetauftritt, am Namen, diesen Laden gibt es schon sehr lange wahrscheinlich. Mhm. So, das ist ein Familienbetrieb. So. Und dann geht man aber auf die Homepage und klickt sich da ein bisschen durch. Und ich bin stutzig geworden, weil ich nirgends Gesichter gesehen habe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also bei euch auf der Seite sehe ich dich halt sofort. Ne? Also es ist halt euer Bestattungshaus, das verbindet man ja auch sofort mit dir, mit deiner Familie, mit allen, die da arbeiten. Aber auf diesen Internetseiten wirkte das trotzdem sympathisch. Ja, exakt, es wirkte so anonym. Und dann habe ich gedacht so, hä? So, und dann ist nämlich interessant, wenn man dann mal auf Kontakt geht oder auf Impressum und mal auf der Seite so richtig schaut, so, was ist denn da überhaupt? Dann taucht plötzlich ein vollkommen anderer Name auf. Mhm. Dann geht es nicht mehr um das Bestattungshaus, was weiß ich, König oder so, sondern dann steht da unten auf einmal, wie du sagst, ein großer Player. Mhm. Nimm uns da mal mit, das wissen, glaube ich, sehr viele nicht. Was sind überhaupt die großen Player in Deutschland? Was bedeutet das, wenn man von einem großen Player spricht? Was, wie viele Bestattungshäuser haben die dann?
Oh, die haben etliche und dann überall. Da gibt es Riesenfirmen, den Namen will ich jetzt nicht nennen, aber die kaufen alles auf, was sich bewegt und nicht mehr bewegt. Und das auch teilweise zu Summen, wo ich mir dann frage, ich meine, ich habe ja nun mal den Fachwirt beziehungsweise auch BWL da mal gemacht und gelernt und weiß, wie man das irgendwie zusammenrechnen muss. Und dann stelle ich mir natürlich die Frage, wie kommt denn dann? Der nächste ist, die Übernahmen, die sind immer sehr leise. Da kriegt man so gar nicht mit. Und in der Regel bleibt der Inhaber erstmal für ein paar Jahre Geschäftsführer. Und ich kenne ja viele, viele, viele Bekannte von mir, die haben ja schon verkauft oder sind im Begriff zu verkaufen. Das heißt ja nicht, dass der Mensch sich als solches ändert. Da bleibt der Mensch, der den Laden aufgebaut oder geführt hat. Aber die, ja, die verkaufen wie wild. Ne? Und du hast kaum noch wirklich familiengeführte Unternehmen, die schon lange am Markt sind, weil die alle verkauft haben bis jetzt, die ich so kenne. Ne? Die haben alle Rang und Namen gehabt und weg sind sie auf einmal. Ich kann es aber auch nachvollziehen. Einmal ist es diese, das ist natürlich eine sehr zeitintensive Arbeit, Punkt eins. Punkt zwei ist es, die wollen sich, wenn die Nachfolge nicht gesichert ist, ja, wie lange willst du dann arbeiten? Irgendwann muss er ja mal die Früchte nach Hause bringen. Das ist jetzt nicht so, dass ich über diese großen Unternehmen maule oder so. Die Frage, die ich mich aber immer stelle oder beziehungsweise auch viel gestellt bekomme von Kolleginnen und Kollegen, die wissen, dass ich halt am Markt sehr aktiv bin. Da braucht man auch keine Angst vor zu haben, aus einem ganz einfachen Grund. Ich suche ja auch ab und an schon mal gute Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. Die müssen ausgebildet werden. Das ist eine sehr zeitintensive Geschichte. Die müssen gepusht werden. So große Unternehmen haben da gar nicht so die Zeit für. Da spielen die Zahlen eigentlich immer mehr eine große Rolle. Ne? Die erste Zeit nicht, wo ein Unternehmer geführt ist, beziehungsweise wo der ehemalige Unternehmer in der Geschäftsführung ist, der passt da schon auf. Aber irgendwann merkt man ja auch, dann wird die ganze Geschichte was lockerer. Und dann laufen da so Dinge ab, wo ich mich dann immer ein bisschen wundere, weil dann nur noch Zahlen irgendwie im Vordergrund stehen und nicht der Mensch. Wobei ich da auch nicht lästern möchte. Jeder muss selber wissen, was er macht. Aber wenn mit mir jetzt zum Beispiel Oma, Opa oder ein Kind oder Partner anvertraut wird, die ich beerdigen soll, ja, da habe ich ein anderes Gefühl zu. Ne? Ich möchte es richtig machen, Punkt. Und da zählt jetzt nicht die Sterbefallzahl, da zählt in diesem Moment dann auch die Familie, die wir begleiten. Ne? Und das ist dann schon was anderes. Ich habe jetzt nicht so den finanziellen Druck im Nacken, muss man dabei sagen. Ne? Wobei ich mit Unternehmern gesprochen habe, die sagen immer, wenn es auf den ersten zugeht, ist ja für einen Unternehmer immer eine teure Angelegenheit. Löhne überweisen, Abtragungen, was weiß ich, was da so alle noch an die Versicherungen. Dann kommt ja noch die Institution Finanzamt. Nee? Und da musst du natürlich mal Geld locker machen. Ist so. Und die Unternehmer, die verkauft haben, wo ich gut mit klarkommen, die sagen, am Ende des Monats unterschreiben die mit einem Lächeln den Scheck, weil die haben den Druck nicht mehr, dass das passen muss. Ne? Die brauchen da keine Banken hin, die müssen sich nicht beim Finanzamt hinsetzen und sagen, naja, ich brauche mal einen kleinen Aufschub, warum auch immer. Ne? Der Druck ist dann nicht mehr da, von der Seite her. Jede Klinge hat zwei Seiten, ne? Muss man einfach so sehen.
Ja, ich habe auch gerade so drüber nachgedacht, als du das so geschildert hast, was finde ich an diesem Geschäftsmodell gut und was finde ich schlecht. Also auf der einen Seite finde ich es zum Beispiel sehr sinnvoll und auch richtig, dass man den alten Namen eines Bestattungshauses erstmal beibehält, also dass nicht überall der gleiche Name dran prangt. Die machen das ja dann, was das angeht, schon clever, weil man mit einem altgewachsenen Bestattungshaus natürlich auch sehr viel verbindet in einem Dorf, in einem Ort, in einem Stadtteil. Die Leute kennen das, die wissen, okay, wenn hier einer stirbt, dann melden wir uns beim König, der kümmert sich darum,
genau. So nach dem Motto. War schon, ne? Immer so.
So, exakt. Also das heißt, das ist natürlich auch, da kauft man ja nicht nur ein Bestattungshaus als großer Big Player, sondern man kauft ja auch Vertrauen im Ort. Ne? Man kauft ja auch so ein gewisses Renommee damit und das will man sich ja nicht direkt in die Tonne kloppen, indem man da oben direkt einen neuen Namen dran schreibt, das ist klar. Aber es ist natürlich auch so, okay, wenn dann der Mensch, also wenn man jetzt mal annehmen würde, du würdest verkaufen, klar, dann bleibst du irgendwie noch 5 Jahre da drin und die Last ist von den Schultern, das ist alles einfacher, aber irgendwann bist du ja dann auch weg. Mhm. Die Frage ist, wie wirst du ersetzt? Und,
da kommt dann Gebietsleiter, ne? Das Original so. Wie im Supermarkt. Da gibt es einen Büroleiter, Gebietsleiter, Regionsleiter. Das ist genau wie im Supermarkt, kann man sich schon auch irgendwie vorstellen. Ne?
Und wie halten die Standards hoch? Ne? Das ist halt dann auch so ein Ding. Also die werden ihre Standards haben, natürlich, weil sonst wären sie ja auch nicht erfolgreich
mit dem Konzept. Das sind keine Buden jetzt, ne? Da kann man nicht sagen, wirklich nicht.
Das ist kein Bestattungshaus-Discounter.
Nein. Wirklich nicht. Die machen auch, wie gesagt, ich käme gar nicht auf die Idee, darüber herzuziehen. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich an deren Rechtsanwälte am Hals kleben hätte oder so. Ne? Das geht mir also, dafür kennt man mich, glaube ich, mittlerweile genug. Aber die machen schon solide Arbeit. Die Frage, die ich mich natürlich immer stelle, ist, dieses Unternehmen, was ich jetzt habe, habe ich ja nicht geerbt, das habe ich ja selber aufgebaut. So, wenn ich das kann, können das auch andere. Punkt. Der Name Volker Winkelsen gibt es hier, seitdem ich das aufgemacht habe. Das ist natürlich die ersten 5 Jahre mal ordentlich Puckelei, aber dann ist es auch meins, wenn man es schafft, ne? Muss man auch sagen.
Ja, dann haben die Leute was damit verbunden, ne?
Ja, genau. Und jeder, der eine Ausbildung gemacht hat und hat das Gefühl, ich glaube, ich kann das besser, so habe ich ja auch mal angefangen, ne? Ich kann das besser wie mein Chef, ja, bitteschön, herzlichen Glückwunsch, Marit. Da gibt auch Vielfalt, muss man ganz ehrlich was sagen, weil viele zucken immer zusammen, die reden auch von Konkurrenz und Konkurrenz belebt das Geschäft, das ist mal ein totaler Blödsinn. Dass das Geschäft belebt wird, klar, aber es sind keine Konkurrenten, wenn du alles richtig machst, sind es maximal Mitbewerber. So, und das hält dich auch bei Laune, da musst du auch mal gucken, dass du mal Innovationen reinbringst, da musst du dich auch mal bewegen und nicht dahinter dem Schreibtisch sitzen und darauf warten, dass die Leute kommen, ne? Du musst dich bewegen. So, und das ist bei so großen Ketten ist natürlich viel einfacher, ne? Du gibst das Ding ab, Feierabend, keine Verantwortung mehr. Für laufende Unternehmen finde ich das super, ne? Für jetzige Standards, wenn man sich selbstständig machen will, ich weiß nicht, ich würde so nicht machen. Habe ich auch damals nicht, da gab es ja auch schon solche Gruppen, davon mal ganz abgesehen, ne?
Ach, da kann man sich dann anschließen quasi. Man kann, wenn man frisch ausgebildeter Bestatter ist, kann man sagen, ich gehe den einfacheren Weg und mache hier so ein...
Ja, so dann machst du diese 8-Stunden-Schichten und was weiß ich was. Die sind
natürlich auch aufgestellt. Achso, ja, man lässt sich anstellen. Ne? Ja klar, man lässt sich anstellen.
Du hast deinen Urlaub, du hast alles, wie es sich so gehört. Das passt ja auch. Nochmal, ich möchte da bestimmt nicht drüber herziehen. Aber ich bin ein Freund von Familienunternehmen. Muss man ganz ehrlich sagen.
Hat man dir auch schon mal Geld geboten und gesagt, so komm Volker, dich übernehmen wir auch?
Ja klar. Warum? Mir sind da schon ganz tolle Jobs angeboten worden. Ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das aufgebaut. Das ist ja, ich meine, ich habe 4 Kinder und das ist natürlich viel mehr wert wie so ein Laden, das muss man auch mal sagen. Aber ich habe da aufgebaut und ich weiß jetzt nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich keine Nachfolge habe. Das muss ich ganz ehrlich sagen, da kann man auch gar nicht groß doof quatschen und sagen, ich würde das nie machen, das ist mal Schluss. Dadurch, dass ich in dem Luxus lebe, dass ich Nachfolge habe, mache ich mir keine Gedanken darüber. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sein, ich meine, ihr kennt mich jetzt von ein paar Folgen hier und ihr ungefähr könnt ihr mich vielleicht auch einschätzen. Ich glaube, ich wäre ein sehr schlechter Mitarbeiter. Ich habe meinen eigenen Kopf, ich habe so meine Ideen und wenn ich da andauernd ausgebremst werden würde, ich weiß nicht. Ich glaube, da kriegt dann auch so ein Konzernboss graue Haare oder sieht dann aus wie ich und hat keine mehr. Ich weiß es nicht.
Nee, da sind wir uns, glaube ich, alle sehr sicher, Volker. Das ist genau richtig so, wie du das machst. Und Volker legt ja auch gerne immer mal wieder den Finger in die Wunde. Vorhin, als wir ganz kurz gequatscht haben, bevor ich hier auf Aufnahme gedrückt habe, da hast du gesagt, boah, Jessi, und gleich müssen wir auch noch mal eins ansprechen, das bewegt mich gerade auch. Das ist ein Thema, das wir oft schon in diesen 21, 22 Folgen, die wir jetzt schon zusammen gemacht haben, angesprochen haben. Dieser Wert einer Grundversorgung eines Verstorbenen, der kann nicht höher sein. Das ist immer das, was du predigst und sagst, es ist nichts wichtiger, als dass man einen Verstorbenen mit Würde, mit Anstand behandelt. Und das bedeutet, Ja, der kommt in einen Versorgungsraum, der wird gewaschen, der wird hergerichtet, der wird ordentlich angezogen und erst dann kommt er in einen Sarg oder was auch immer mit diesem Menschen dann passiert. Und du sagst, da wird ganz schön viel Schmuh betrieben auf dem Bestattermarkt. Nimm uns mal mit.
Ja, da gibt es, du hast überall hast du schwarze Schafe, da braucht man gar nicht drüber zu reden. Das gibt in keinem Gewerk, wo du keine schwarzen Schafe hast. Aber was mich so tierisch stört, ist, wir sind ja Dienstleister. Und der Bestatter ist ein Dienstleister, nicht mehr, nicht weniger. Es gibt zwei Gründe, wo es mich so richtig aufregt. Das erste ist, wenn mir ein Verstorbenen anvertraut wird, dann habe ich diesen Menschen zu waschen. Punkt. Den habe ich ordnungsgemäß einzukleiden. Auch Punkt. Da gibt es gar keinerlei Diskussionen. Wenn ein Mensch so im Sterbeprozess ist, kann der alles, aber sich nicht mehr selber waschen, pflegen, Nägel, was weiß ich, was noch alles dazugehört. Ja, dafür sind wir da. Das muss man sich immer mal klar sein. Ne? Und ich mache das auch gerne. Weil du siehst ja auch die Verwandlung in dem Verstorbenen, wie der auf einmal wieder zum Mensch wird. Ich meine, der war sowieso ein Mensch, aber so wie man sich wohlfühlt, sauber, die Nägel gemacht, die Haare gemacht, wenn vorhanden sind. Bei mir wäre das jetzt halt schwerer. Sag schon mal, Frauen, die ein gewisses Grad an Eitelkeit haben, Lippenstift auftragen, Nägel lackieren, das gehört doch alles dazu. So, und dann kommt das natürlich auch auf der Rechnung. Das nennt sich nämlich hygienische Grundversorgung. Also waschen und einkleiden. Eingekleidet sind sie in der Regel ja auch, ne, wenn eine offene Aufbauung ist. Bei uns wird sowieso jeder gewaschen und eingekleidet, aus dem ganz einfachen Grund, wir haben jetzt schon gehabt, auch in der Friedhofshalle, dann kamen dann Angehörige für weiter weg und sagten dann zu mir, Herr Volker, können wir uns noch mal verabschieden? Natürlich, da kriege ich noch nicht mal Puls bei. Da wird der Sarg geöffnet und dann ist das gut. Wenn da schon so ein Nein kommt, dann sollte man schon mal ein bisschen zucken. Das nächste ist, wir haben ja auch oft Angehörige dabei, die dann beim Waschen oder beim Einbetten mit dabei sind oder sogar mithelfen. Ne? Und dann kommt diese Position ja auf der Rechnung. So, und ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt mein Auto in die Inspektion bringe und da steht dann drauf Ölwechsel oder Wischwasser, aber jetzt reden wir mal von einer Position von 5 Euro, und dann ist dann nicht gemacht worden, dann werde ich den mal fragen, ob der einen Riss in der Schüssel hat. Das ist ja abgerechnet worden. So, und jetzt haben wir da so eine Position draufstehen, hygienische Grundversorgung, die kannst du auch nur zu zweit machen, weil alleine ist es auch ein bisschen blöd, ne? Genau wie einbetten und alles, steht dann drauf und wird dann nicht gemacht. Das sind so Punkte, da kriegt man mich aber richtig hoch mit. Ne? Ich sehe regelmäßig in den Krematorien, die haben ja auch immer die Haare alle streng nach hinten gekämmt. Das ist so die Bestatter-Trendfrisur, sage ich immer. Ne? Nicht alle, also gute Bestatter siehst du wirklich, die Haare sind tippitoppi, du siehst einfach alles. Und dann hast du natürlich die Spezies dabei, wo dann draufsteht, weiß ich, was die dafür nehmen, für die hygienische Grundversorgung ist gar nichts gemacht worden. Da wundere ich mich immer ein bisschen. Ne? Also das ist für mich Betrug, das muss man sich immer mal vor Augen halten. Ne? Das ist jetzt hier keine Lappalie oder sowas. Du betrügst einen Kunden. Zudem ist es ja auch mal so, du hast es auf der Rechnung stehen und es gehört sich einfach, einen Menschen zu waschen. Es gehört sich ganz einfach. Und das sind so Punkte, da kriegst du mich echt mit auf der Palme. Ne? Also das ist so, da sehe ich dann rot.
Wie genau schaffe ich das denn als, ich sage jetzt auch mal, trauernder Angehöriger, Angehörige, da denn überhaupt den Überblick zu behalten?
Ich zum Beispiel, die Restaurants, wo ich essen gehe, da kenne ich auch die Küchen. Das ist einfach so. Und gute Häuser haben die Küche sowieso immer offen, sodass man einen Blick reinwerfen kann. Da mal ganz abgesehen. So, und wenn bei mir Leute hinkommen und sagen, ja, wo wascht ihr die denn? Ja, komm mit. Du kennst den Versorgungsraum, dann kommen die mit rein. Wie oft motiviere ich dann Leute? Komm, wäsch sie mit. Oder ist ja deren Mutter, Vater, wer weiß ich, wer gerade gestorben ist. Ne? Das ist ja nicht mein Eigentum. Ich verwalte diesen Akt nur. Aber ganz bestimmt ist es nicht mein Eigentum. Weder der Sarg noch sonst was. Ne? Ich verwalte nur diesen Akt der Beisetzung. Und da sollte man äußerst transparent arbeiten, um Vertrauen zu schaffen. Ne? Und wenn man überlegt, dieses Jahr habe ich 25-jähriges Bestehen hier in Wassenberg. Mittlerweile bin ich ältestes Haus auch. Ne? Wo mache ich dann
nicht? Nicht ohne Grund, ne? Das ist eben so. Aber wenn ich doch jetzt, sagen wir mal so, ich komme jetzt in ein Bestattungshaus und, also seien wir mal ganz ehrlich jetzt an dieser Stelle. Ich kenne das auch aus meinem Bekanntenkreis, vor allen Dingen auch aus meinem familiären Kreis. Und ich bin ja nun mal sehr auf dem Plattenland groß geworden. Ja. Da gibt es Bestatter, Und da möchte ich jetzt gar nicht über diese Häuser lästern, darum geht's gar nicht. Aber die haben immer noch eine sehr, sagen wir es mal, veralterte Vorstellung von, wie so eine Bestattung, Beerdigung wie man die durchführt, ja? Weil da ticken die Uhren einfach immer noch anders. Ja. So, da ticken die anders als in der Stadt oder was weiß ich wo. Ja. Ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass die, also im Gegenteil, ich würde sogar sagen, die machen bestimmt eine Grundversorgung. Das glaube ich, dass, weil die einfach immer ihr Schema F so abfahren. Es ist aber auch so, dass ich da auch so ein bisschen den Eindruck habe, dem Bestatter fragt man nichts. Weißt du, was ich meine? Das ist so, man gibt das in die Bestatterhände, so der Klassiker ist, der kommt vorbei. Also das ist auch so, kenne ich so bei mir vom Land. Ja. Da geht man gar nicht ins Bestattungshaus rein, sondern der kommt mit so einem Ordner, wo der einem dann da die Zeitungsanzeigen, Ideen. So, kannst du ein Bildchen gucken, genau. Also bei uns im Norden ist das zum Beispiel noch ganz klassisch, dass man, wenn man zu einer klassischen Erdbeisetzung kommt, bekommt man so ein kleines Bildchen des Toten, so ein Totenbild bekommt man dann noch in die Hand gedrückt. All solche Dinge, dann gibt es gar nicht unbedingt so ein Kondolenzbuch, sondern es gibt so ein Totenbildchen. Dieser ganze Driss muss ja ausgesucht werden von den Angehörigen und das passiert bei denen zu Hause. Das heißt, der Bestatter kommt dahin.
Ja, machen wir auch. Und, wo ist das Problem?
Ja, das ist ja auch gar nicht, das ist ja auch gar nicht das Thema. Aber ich habe das ganz oft das Gefühl gehabt, wenn ich auch als Kind mal dabei war und das gesehen habe, das sind immer sehr freundliche Bestatter gewesen, sehr, sehr getragen in ihrer Art. So. Aber da haben die Angehörigen selten Fragen gestellt. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist, Volker, was würdest du uns an die Hand geben? Welche, sagen wir mal, 3 bis 5 Fragen sollte ich auf jeden Fall stellen. Weil du sagst ja auch immer, wir Angehörigen, wenn wir mit einem Trauerfall zu tun haben, wir sind nicht ganz bei Sinn. Das stimmt ja auch.
Ja, das ist wie ein Rausch. So, ja, genau. Muss man sagen. Trauer kann wie ein Rausch
sein. Du sagst ja immer, es macht Sinn, sich vorher darüber mal Gedanken zu machen, über was für Fragen würde es Sinn machen, sie mal einfach für sich aufzuschreiben und im Fall der Fälle hole ich es aus der Schublade raus und sage so, Herr Bestatter, Frau Bestatterin, Folgendes muss ich jetzt aber nochmal geklärt haben. Ich habe es mir extra mal vor 2 Jahren aufgeschrieben.
Ja, so, was das ist ganz einfach. Du gehst ja auch nach keinem Friseur hin, der nicht gelernt hat. So, Punkt 1. Ne? Die erste Frage, die ich grundsätzlich mal stellen würde, ist, hast du es gelernt? Ob Mann oder Frau, ist mir erstmal fürchterlich egal. Es ist noch viel zu viel, es wird ja auch immer drauf rumgeritten, 3. Generation. In der Regel sind so alte Häuser tatsächlich, dass die eine Ausbildung haben. Das muss man ja mal sagen. So, aber dann geht man mal hin, dann gibt es so eine Premium-Bestatter und wenn du den mal fragst, was hast du gelernt? Ja, nix. Ne? Da muss man wirklich, das wäre die erste Frage, die ich mal stellen würde. Die nächste Frage, die von mir kommen würde, ist, wo macht ihr sauber? Wo wascht ihr die Verstorbenen? So, würde ich mir mal angucken. Wo ist das Problem? Wenn das gute Häuser sind, die haben da gar keinen Stress mit. So, und selbst wenn da jetzt gerade Waschungen sind, das habe ich auch gehabt, dann haben sie gesagt, pass mal auf, 1 Stunde oder 2 sind wir fertig. Ne? Dann kommst du einfach vorbei, dann guckst du jetzt mal an da. Wir haben ja nichts zu verstecken und das ist immer das Problem mit der Angst. So, dann nächste, also jetzt haben wir schon mal Frage 1 gelernt. Frage 2, wo wird das gemacht? Was mich persönlich immer interessiert, ist zum Beispiel, wo kommen deine Decken, Garnituren, Särge, Urnen, wo kommen die her? Ich bin nämlich ein Riesenfreund davon, deutsche Firmen zu unterstützen und nicht, weil ich hier so patriotisch bin oder irgendwie so eine Blödsinn. Nur wenn wir alles ins Ausland verlagern, braucht man sich nicht zu wundern, dass die eigenen Leute irgendwann sich keine Dienstleistung mehr erlauben können. Ne? Das wäre dann schon mal die 3. Frage. Eigentlich müsste aber die 1. Frage immer von dem Bestatter kommen, wenn man da hingeht, man möchte trinken. Ne? Ich würde auch mal darauf achten, wie geht der mit einem um? So wie der mit den Lebenden umgeht, so geht er nämlich auch mit der Verstorbenen um. Ne? Empathie ist da eine ganz große, spielt da eine ganz große Rolle. Und wir zwei haben ja jetzt auch schon mal öfters darüber gesprochen, warum der Beruf des Bestatters eigentlich wichtig als Lehrberuf ist. Jetzt hast du das Thema Trauerreden ja für dich verinnerlicht. Ne? Dann gibt es aber auch solche Sachen wie BWL, dann gibt es aber auch solche Sachen wie Recht. Ne? Wir dürfen keine Rechtsberatung machen, aber ich habe nicht nur einmal zu den Angehörigen gesagt, ich würde mal einem Rechtsanwalt hingehen, weil das stinkt bis zum Himmel. Die Ausbildung ist für mich eigentlich das Grundfundament. So, und dann spielt natürlich, und das muss man auch mal sagen, Sympathie immer eine große Rolle. Das ist auch, wenn mein Gegenüber mir unsympathisch ist, kann ich gelernt haben, was er will, das war er dann schon, ne? Aber das sind so die Grundpfeiler, ne? Und wenn der dann auch dem Verband angeschlossen ist, weil da gibt es ja auch noch Rechtsbelehrung, Beratung. Es gibt so viele Sachen, wo man drauf achten muss. Aber die Grundfrage ist grundsätzlich immer, hast du das gelernt? Wo finden die Waschungen statt? Und vor allen Dingen, woher beziehst du deine Produkte?
Ne? Ja, das glaube ich, das ist eigentlich eine gute Mischung, weil da kriegt man einen guten Eindruck davon, hat man da jetzt so eine Flöte vor sich sitzen, Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Ja. Die gibt es ja nun mal überall. Das will ich gar nicht sagen, dass das so viele betrifft oder damit möchte ich auch gar nicht irgendwie.
Nein, gar nicht. Die Mehrheit ist ja auch wirklich top unterwegs. Vollkommen. Das ist ja natürlich oft nur eine Minderheit, die für richtig Trouble sorgt. Ne? Ja, nicht die Mehrheit. Die Mehrheit achtet schon sehr darauf, dass das passt. Klar. Ne?
Ja, aber man möchte natürlich auch in so einem Fall, wie du auch sagst, man möchte nicht an so jemanden geraten, der dann am Ende einem eine Rechnung schreibt für Dinge, die gar nicht passiert sind. Das ist das eine, ist, dass man da Geld wegbläst und das ist gar nicht passiert. Und das andere ist, dass man eben auch, man verbindet damit ja einen Wunsch. Man möchte, dass der Verstorbene, die Verstorbene, ja, mit Respekt und Würde.
Das war ein Mensch und bleibt ein Mensch. Ne? Ein Verstorbener hat keine Lobby. Ich muss ja mal hingehen und meinem Verstorbenen irgendjemand anvertrauen können, wo ich weiß, da läuft auch alles ordnungsgemäß ab und nicht so hinter verschlossene Türen. Ich weiß noch, wie da vor 30, 40 Jahren waren. Da liefen die Bestatter wie die Gockel über die Friedhofshallen und dann der Eichensarg ist für mich und das. Da wurde gar nicht über den Mensch gesprochen. Da wurde dann nur über den Eichensarg gesprochen. Da bin ich ja bald steif nach hinten umgefallen. Ne? Da spielte der Mensch eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Mittlerweile, das Blatt hat sich natürlich stark gewendet, Gott sei Dank. Und dann gibt es ja so eine tolle Sache wie Internet, unseren Podcast zum Beispiel, wo man so ein bisschen Aufklärung betreiben kann. Und da gibt es viele Geschichten, wie man sich da mal ein bisschen reinfuchsen kann. Ne? Und was mir sehr gut gefällt, dass das mittlerweile natürlich auch ein richtiger Lehrberuf, das heißt mittlerweile schon über 20 Jahre ein richtiger Lehrberuf ist. Und du merkst, wenn die Jungen so auf den Markt kommen, man merkt schon Veränderungen, das muss man ganz ehrlich sagen. Und ich kriege ja oft mit, dann unterrichte ich die und ach, wäre das bei uns im Betrieb auch mal so. Dann sage ich denen immer, ja, jetzt in der Ausbildung ist es vielleicht, finde ich, ein bisschen schlecht. Aber wenn du fertig bist mit der Ausbildung, dann weißt du ja, worauf du achten kannst und was du machen musst. Ne? Das kriegt man auch oft mit. Und da freue ich mich eigentlich immer, dass die, man sagt ja immer Generation Z, man weiß ich noch, alle Blödsinn, aber die sind schon wach, da darf man sich nicht drin vertun. Ne?
Da freut man sich ja irgendwie auch, ne? Ja, wenn klar. Dann der Nachwuchs da kommt und man weiß, okay gut, die wird ihren Weg machen, der wird seinen Weg machen.
Oh, weißt du, wie viele ich schon habe? Die hatte ich früher als Auszubildende, sind ja in der Regel zweites Lehrjahr, Anfang drittes. Dann hatte ich die bei mir in der Klasse drin. Und dann, wenn ich ihnen gezeigt habe, wie man mit Nahtechniken, hygienische Grundversorgung und so was, oh, das ist aber fies, oh, weißt du, so der Anfangscharme. Mittlerweile sind es Meister. Ich glaube, zwei sind schon in Richtung Tarantopraxie unterwegs. Ja, das macht mich richtig happy, da muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Finde ich toll.
Das glaube ich sofort. Ja, da platzt man vor Stolz. So, ja. Das ist an dieser Stelle nach einer knappen halben Stunde schon wieder eine super Gelegenheit, um so ein paar Fragen einzuflechten, die da ganz gut anschließen. Denn ihr Lieben, wir freuen uns ja immer wie Bolle, wenn ihr uns mit Fragen bombardiert. Wir rufen euch ja immer regelmäßig auf unserer Instagram-Seite dazu auf. Und ihr folgt diesem Aufruf auch immer, da sind wir ganz happy. Eine Frage, und da geht es auch im Prinzip um Kommunikation mit einem Bestatter, mit einer Bestatterin. Und zwar hat uns die Britta gefragt, wie das ist, ob es Vorschriften gibt, in welchen Klamotten ein Verstorbener am Ende beerdigt werden darf. Gibt es da Vorschriften? Also sie hatte zum Beispiel gesagt so, ja, was ist mit dem Anzug, der irgendwie dann aber doch schon irgendwie gefühlte 30 Jahre alt ist, so darf sowas überhaupt? Oder gibt es bestimmte Sachen, die nicht gehen?
Ja, Klamotten, da muss ich mal sagen, ist ja Wäsche. Ne? Da müssen wir mal direkt wieder korrigieren. Sag schon.
Hast recht, Wäsche, ja, Entschuldigung.
Sag schon,
ich bin auch in der Ausbildung bei dir.
Ja, genau. Weißt du, wie oft ich das höre? Gerade wenn Auszubildende neu bei uns sind. Ja, die Frau Meier war hier und hat uns die Klamotten gebracht.
Da muss ich nur kurz reingrätschen. Das habe ich ja auch dir zu verdanken, dass ich jetzt immer konsequent Verstorbener und Verstorbene sage. Ganz am Anfang unseres Podcasts, ihr Lieben, ihr glaubt es nicht, wie viel ich rausschneiden musste, weil der Volker immer dazwischen gegangen ist und gesagt hat, Jessi, das ist nicht der Tote.
Ja.
Ja, da reden wir nicht. Das ist hier nicht die Leiche. Da kommst du mal, da gewöhnst du dir jetzt mal direkt ab. Da habe ich erst mal zwei Folgen gebraucht, um mir das einzutrichtern. Also das mit den Klamotten merke ich mir jetzt auch. So, jetzt kommen wir aber zur Frage.
Wenn der Telefon geht und die, wenn die neu sind, ne, dann hörst du immer, Entschuldigung, wie war Ihr Name? Ich sage, er lebt doch noch. Frag mal lieber, wie er ist. Ne?
war, ihr Name ist auch schön, ja.
Sag schon, Kleidung, ja, da gibt es natürlich wieder so ein paar Spielregeln, die man einhalten muss. Eigentlich darf ich nicht sagen, natürlich ziehen wir die Verstorbenen komplett an. Lederschuhe zum Beispiel ist einfach so ein Ding, eins hat man eigentlich, aber ist immer länderabhängig, muss ich jetzt auch dabei sagen. Wir leben ja im Föderalismus, 16 Bundesländer, wenn man Mallorca mitrechnet, sind es 17. Und dann hast du natürlich auch so viele verschiedene Gesetze. Das sind so ein paar Sachen, die solltest du nicht mit beerdigen, aber ja, ich mache mich jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen unbeliebt. Aber wenn jetzt Oma da sitzt und sagt, der Tünn hat dann immer gerne getragen, ja, dann kriegt der Tünn auch einen Punkt. Thema erledigt.
Mhm. Ja? Alles klar. Also es gäbe da Beschränkungen, wahrscheinlich, weil es um das Thema, wie soll ich das sagen?
Naturschutz.
Naturschutz, genau.
Jetzt muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, erstens haben wir ja mittlerweile viel, viel mehr Einäscherungen, Punkt eins. Punkt zwei ist es so, ich bin Jahrgang 67, ich glaube, wir haben damals 3 Impfungen gekriegt oder irgendwie so was oder 4. Und wenn man sich jetzt heute mal die Anzahl der Impfungen und Medikamente ansieht, die so am Markt sind, dann ist es ja auch schon mal was anderes. Und dann werden die Leute älter und werden am Ende ihres Lebens sehr oft medikamentös unterstützt, dass das Leben überhaupt noch weitergehen kann. Dann nehmen wir mal solche Sachen wie Krebs, wo früher kriegte man dann ein Aspirin, ist jetzt übertrieben, klar. Aber heute sind dann Chemotherapien, dann ist dieses. Wenn dann alles ins Erdreich reinsickert, ja, dann wissen wir auch schon Bescheid. Ne? Und dann nehmen wir uns aber mal so Städte wie Köln, Berlin, so Hamburg, da ist das schon eine andere Geschichte. Ne? Nur da wird ja auch kein Grundwasser entzogen, das muss man jetzt auch mal sagen. Ich wiege immer so ein bisschen ab. Naturschutz, und du weißt, dass ich ein totaler Fan davon bin, Naturschutz geht uns alle an, da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen, aber dann sitze ich immer so irgendwie zwischen zwei Stühle, ich kann Omi jetzt nicht sagen, nee, die Schuhe kriegt er aber nicht an, nee, das sind so Sachen, boah, da tue ich mich immer sehr schwer mit, ne? Und ein Friedhof bleibt ein Friedhof, das muss man jetzt auch mal so sagen, ne? Da wird ja jetzt nicht irgendwann mal eine Garage gebaut oder einen Brunnen gebohrt, das muss man immer mal ganz klar sehen, so, ne?
Passt auch tatsächlich zu einer zweiten Frage, die wir bekommen haben, der Tom, der hat eine relativ lange Nachricht geschrieben und hat ja so sehr viel rund um das Thema, ich fasse es jetzt mal zusammen, sehr viel rund um das Thema Friedhöfe gefragt, hat halt gesagt so, wie ist denn das eigentlich, hast du das schon mal erlebt, Volker, dass ein Friedhof voll war? Oder ist das ein stetiger Wandel und Wechsel? Ich kenne das zum Beispiel bei mir vom Dorf, dass viele Angehörige so ein Grab für 20 Jahre haben. So, und wenn sie danach hat man die Option, dieses Grab nochmal wieder zu verlängern. Mhm. Viele tun es dann nicht, dann wird es, wie nennt sich das noch, begradigt oder so?
Ja, ja, eingeebnet.
Oder? Eingeebnet, dankeschön, das war das richtige Wort. Und dann ist das Grab eigentlich wieder zur Verfügung für.
Ja, den wenn die Ruhefrist abgelaufen ist.
Was, genau, nehmen wir uns mal mit, was sind das alles für Begrifflichkeiten, die da.
Wenn die Ruhefrist abläuft, kann man da neu beisetzen. Jetzt muss man aber auch mal ganz ehrlich sagen, wie es ist. Früher, denn die alten Friedhöfe leitet sich ja ab vom Kirchhof. Früher wurden die Leute ja rund um die Kirche beerdigt, es sei denn, die waren jetzt ungläubig oder nicht gläubig oder wie man das auch immer schimpfen möchte. Da gab es dann separate Plätze. Jetzt nehmen wir uns mal einfach den Kölner Milatenfriedhof. Den kennt jeder. Der war früher außerhalb der Ortschaft. Der war gar nicht da, beziehungsweise der war schon da, wo er jetzt ist, aber die Stadt ist drumherum gewachsen. Das muss man auch mal so sehen. Ne?
Und, er war nicht mitten in der City ursprünglich, ja.
Der ist am Milatengürtel da und ein Gerichtsmädchen da. Wie gesagt, ein Riesending ist das. Ne? So, und wenn man alles richtig machen möchte, dann müsste man hingehen, alle Friedhöfe, aber wirklich restlos alle, erstmal richtig ausschachten, dann müsste eine Drainageanlage rein und, weil es gibt viele Friedhöfe, wo nie Bodenproben genommen sind und jede Stadt und Gemeinde und Kommune möchte da auch gar nicht offen drüber reden. Es gibt Friedhöfe, da findet überhaupt kein Autolyseprozess statt. Da machst du nach 40 Jahren das Grab auf und dann kannst du noch eins grüßen, weil da liegt ja nämlich genau so drin. Ne?
Wahnsinn.
Ja, ja, aber da sind wir jetzt hier nicht die Einzigen. Ne? Also da mit der Bodenbeschaffenheit, das ist so ein Thema eins, wo sich alle wirklich verdrücken, weil dann wird es mal so richtig teuer, ne? Das muss man mal sagen. So, und jetzt diese Friedhofumgestaltung. Ihr wisst ja, dass ich schon seit ein paar Jahren auch die Gräber hier öffne und schließe. Die werden andauernd, wird ein Weg jetzt nicht sichtbar, ne? Das geht über das generationenübergreifend. Dann war da kein Weg, dann waren da Gräber. Irgendwann wurde dann Weg gemacht und die Gräber wurden irgendwo anders hingemacht, weil der Teil voll war. Dann ist der wieder abgelaufen. Das sind immer Grabfelder. Ne?
Ich verstehe.
So, und Wir haben das letztens noch gehabt, dann bin ich hingegangen und habe ein Grab geöffnet. Und mein Sohn, der sagte dann, du musst mal eben warten. Dann sind wir haben also ordnungsgemäß auch gestanden. Aber wenn der Sarg in die Erde eingeht, dann wird er gefüllt mit Boden. So, und irgendwann, also früher wurde das ja noch mit einer Schaufel gemacht. Ne? Das war also ein sehr behutsames Schließen von Gräbern. Das heißt, die Erde komprimiert. Und wenn der Sarg dann weg ist, ist die Erde, weil die über Jahre komprimiert ist, ist da wie eine Höhle darunter. Oft exakt die Sargform noch.
Also man denkt ja immer, das fällt dann irgendwann so in sich zusammen, aber das tut's gar nicht.
Wenn die Gräber, wenn er an Friedhöfen geht und ihr seht, dass sein Grab ziemlich stark nachgesackt ist, achtet mal drauf, vorher waren immer Starkregen oder es war sehr viel Regen. Die Erde komprimiert einfach nur. Es gibt ja alter Boden und gewachsener Boden. Ne? So, und dann gibt es halt diesen neuen Boden. Und neue Boden kannst du ungefähr 30 bis 50 Jahre mitrechnen. Aus einem ganz einfachen Grund, der muss ja über Jahrzehnte komprimiert er ja immer weiter. Ne? So, und dann kann es mal irgendwann sein, dass der mal richtig nachgibt und dann siehst du. Aber das wird nicht so schnell passieren. Und die Gräber, wenn man so, Wiesengräber, sieht man das sehr gut. Man geht dann da vorbei und dann siehst du ein Loch nach dem anderen, was nachgegeben hat. Aber das ist nicht, dass der Sarg nachgegeben hat, sondern der Starkregen oder Regen hat dafür gesorgt, dass die Erde komprimiert. Ne? Und dadurch kommt er dann halt. Ne? Also diese Umgestaltung von den Friedhöfen, die sind ja oft Jahrhundert alt schon. Ne? Da kannst du dir vorstellen, wie oft, da können wir uns ja gar nicht dran erinnern. Selbst unsere Eltern wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Die kommen schon mal, da hat früher Opa gelebt. Da ist jetzt eine Weg. Ne?
Das ist ja dein tägliches Geschäft. Ich weiß das ja auch, dass ihr Gräber aushebt. Jetzt muss ich mal so ganz blöd fragen, habt ihr da schon mal komische Entdeckungen gemacht, wenn ihr da so ein Grab ausgehoben habe. Natürlich jetzt
komische Entdeckung.
Da muss man
also Beine halt finden oder so.
Ja, das sah halt vorher schon mal eine.
Regelmäßig.
Mhm. Wahnsinn.
Ja, aber dann gehen wir hin. Wir gehen hin, machen das Grab dann wieder, wir bergen. Na, und dann machen wir das Grab tiefer und dann kommt dann da wieder alles rein. Dann wird wieder eine Schicht Erde drüber und da kommt dann der neue Sarg. Also wir nehmen das nicht mit nach Hause. Ne?
Heimarbeit. Ja, das ist. Also du siehst ja an meiner Reaktion, das ist ja da immer wieder totales Neuland für mich, was du erzählst. Ne? Also, und man merkt einfach bei dir, ja, das ist unser Alltag. Ne? Das ist
ich habe mal ein Grab, beziehungsweise war dabei und da sollte eine Beerdigung stattfinden, das ist aber nicht hier im Ort gewesen. Und ich war dann dabei, wie die Friedhofsgärtner geöffnet haben. 1974 war da die letzte Beerdigung und das war irgendwann 2010, aber muss noch vor 2010 gewesen sein. Ja, und dann haben die da einen ganzen Sarg noch rausgeholt, aber lustigerweise war da nichts mehr drin. Ne? Da war nichts mehr drin. Da war nur noch der Sarg. Die Griffe waren weg und. Weil der, das war damals ein richtiger, früher gab es ja diese Truhensärge, richtige Trümmer. Ja, der hat da noch einwandfrei drin gestanden. Ne? So, also, dann haben wir den geöffnet. Da, wie gesagt, da war nichts mehr drin. Und dann wurde der klein gemacht und da kam der Erde drauf.
Wahnsinn. Also mit, da war nichts mehr drin, heißt diese dieser Verstorbene war komplett verwesen.
Ja, ja.
Also das
war, ja, dann war da ein guter Luft für eine Autolyse oder eine Verwesung, muss man sich ja immer mal vorstellen. Da darf nur feucht sein, nicht nass. Ne? Wasser schützt ja wieder. Man kindert ja an Bäume, die im Sumpf liegen oder so unter Wasser, die verrotten nicht. Und eine Verstorbene, der kann die Autolyse kann nicht stattfinden. Und es muss Sauerstoff da sein. Ne? Und es gibt ja schon Grabkammern, hier in Münnerstadt, wo BAZ ist, wo ich schon mal ab und zu als Dozent bin, da gibt es auch einen Lehrfriedhof. Da gibt es Grabkammern, die richtig gut gemacht sind. Ja, nach 10 Jahren ist da gar nichts mehr drin, weil da ist diese Drainage, da ist Kohlefilter, alles drin. Genau. Wäre auch einmal ein Kostenfaktor für die Angehörigen, wo man bei 30 Jahren und 10 Jahre ist ja ein Kostenfaktor. Ne? Und ja, das nächste ist, da kommt ja auch keine Erde drauf. Das sind so Schächte aus Beton, die stehen dann auf eine Drainage, da wird der Sarg reingelassen und dann gibt es wie so einen Deckel und darauf kann man ganz normal pflanzen. Ne? Du siehst nicht, dass das so ist. Ne? Ich finde, das sind tolle Lösungen. Aber wie gesagt, jetzt gehen wir nach der Gemeinde hin und sagen, ich habe da eine tolle Idee und dann rechnen sie sich das mal aus und dann kann es sein, dass du dann in der Kirche auch irgendwo am Kreuz hängst. Ne?
Das genau, sind ja also Summen für diesen Vorschlag. Dann, ne? Ja, das ist dann nicht realistisch, ne? Bei klammen Kommunen.
Da muss man einfach so sehen, wie es ist. Ja. Ich glaube, das wird zu teuer, da braucht man ja drüber nachzudenken. Ne?
In dem Zusammenhang stellt sich mir noch so eine Frage, wir erleben das ja, oder du bist natürlich auch für, alleine durch die Thanatopraxie bist du zuständig für Überführungen ins Ausland, Griechenland, Türkei, sowas. Wo man ja kennt, ist speziell aus der muslimischen Gemeinde, dass Verstorbene einfach in ein Tuch gewickelt werden nicht in einen Sarg kommen oder sonst irgendwas. Wie funktioniert denn Autolyse da? Also
eine Einbalsamierung ist ja nichts anderes wie eine Konservierung und Fixierung von Zellen und Gewebe für eine geraume Zeit.
Ja, aber nicht für
wir
immer,
basteln uns ja da kein Lenin oder sowas, ne? Oder der für ewig da ist. Wir gehen nur hin und gewähren dem ganzen Prozess nur einen Aufschub.
Genau.
Ja, da können wir genau ausrechnen, in der Regel marschiert es für so circa 6 Wochen und dann fängt die Autolyse an. Nur da ist die Autolyse ein bisschen anders, weil da fängt, wir hauen ja die meisten Bakterienstämme, hauen wir ja mal ordentlich durcheinander. So, und dann fängt irgendwo ist ein Bakterienstamm und der fängt dann seinen Prozess an.
Die Autolyse irgendwo hat einer überlebt.
Ja, da sorgen wir schon für. Ne?
So. Irgendein Bakterium hat es geschafft.
Wenn die Muslime in den Tüchern, die kommen ja auch bei uns waschen und der Imam oder die Frauen, die waschen dann und wickeln dann auch den Verstorbenen in den Leinen ein. Da ist das ja ein anderer Prozess. Der Körper wird ja runtergelassen in den Grab und dann werden da schräg Bretter hingestellt. Und dann wird mit der Hand zugeschaufelt. Also der wird jetzt nicht direkt zugeschaufelt, dass die Erde auf dem Verstorbenen ist, sondern da wird auch für einen Hohlraum gesorgt, wo Sauerstoff drin ist. Und
Das ist genau. Es ist eigentlich ein ähnliches Konzept, wie man sagt am Ende.
Ja. Und da findet die Autolyse genauso statt.
Ja, klar. Ja. Da haben die Menschen schon immer die gleichen Erkenntnisse gehabt, ne?
Darum gab es ja auch, wenn die früher irgendwo beerdigt haben, da sind die hingegangen, ein bisschen Sand drüber und da kamen Steine, dieser Hügel, damit Wild nicht dran kam, ne? Aber nur noch Sauerstoff und
passieren weg. Ne? Passiert es auch so. Ja, spannend. Letzte Frage für heute, habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Jetzt muss ich dann doch noch mal einmal kurz, weil es dann so viele tolle Fragen waren, muss ich jetzt noch mal schauen. Die Lisa. Habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Die hat geschrieben, was hält Volker davon, ein Bestattungshaus zu einem Ort der Begegnung zu machen? Also mit Infoabenden zum Thema Trauer, bestimmte Angebote. Man könnte ja auch einen Yoga-Abend da veranstalten.
Ja, sicher, gibt es doch schon alles. Trauer-Yoga, Vernissagen, Vorlesungen. Das gibt es schon alles. Das ist aber schon lange, dass das gemacht wird. Und ich finde das eigentlich auch eine ganz gute Sache, weil ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, man muss den Leuten noch mal ein bisschen die Angst vor dem Bestattungshaus nehmen oder vom Beerdigungsinstitut. Da arbeiten Menschen für Menschen und da kann man auch Ruhespart für Menschen machen. Ne? Also ich bin da absolut pro, muss ganz ehrlich sagen.
Und am Ende ist es, glaube ich, auch für viele Menschen auch ein spannender Ort. Also ich kann ja da nur für mich sprechen. Ich finde es halt super spannend.
Dann kannst du mal reingehen und luken, hörst dir eine schöne Geschichte an und guckst dir Bildchen an und kannst du mal gucken, wie so ein Bestattungshaus von innen aussieht. Wenn die Leute schon mal nach mir hinkommen, dann sage ich denen auch immer, ja komm, dann zeige ich dir mal alles. Weil wir haben ja, wie gesagt, nichts zu verstecken. Genau wie diese Trage. Ich höre dann immer schon mal wieder, dass die Leute sagen, aber du kommst doch nicht mit der Sack. Da meinen die dann diese Überführungstrage mit. Und das ist eine Hülle. Und dann verwechseln die Leute, weil das ist ja mit Reißverschluss so schon, ne? Verwechseln die Leute immer mit einem Sack und dann sage ich denen, das ist die gleiche Hersteller wie für Krankenwagen. In der Regel ist es Stollenwerk oder Ferno. Die Schaufeltrage kommt aus dem Rettungsdienst. Die Hülle, die ihr da seht, die ist eigentlich nur zum Schutz des Verstorbenen da, aus einem ganz einfachen Grund, dass der vor fremden Blicken geschützt wird. Ne? Mehr ist es eigentlich gar nicht. Und wenn jetzt erster, zweiter, dritter Stock, ich kenne es ja noch aus Zeiten, wo du da beim Sarg runtergetingelt bist, ne? Dann taten ja aber die Finger weh, da kann ich ja sagen. Das hast du jetzt hier ja auch gar nicht. Das heißt, ist auch rückenschonend, ist für die Mitarbeiter bedeutend leichter. Ne?
Es geht ja nur um den Transport, es geht ja um nichts anderes. Genau.
Und dann gibt es ja auch noch so diese fantastische Geschichte, wenn die sagen, ja, ihr Kollege, die ist aber mit dem Sarg gekommen. Das heißt, ich nehme jetzt also einen Verstorbenen, der gerade jetzt verstorben ist, Schweiß, dann, wenn der Tod eingetreten ist, Bakterien und. Dann komme ich da mit dem Sarg hin, lege den Verstorbenen im Sarg, dann nehme ich den mit zum Bestattungshaus, dann hole ich den wieder aus dem Sarg raus, wasche den und lege den dann da wieder rein. Also irgendwie beißt sich ja da was. Ne? Erkläre ich aber den Leuten, genauso gut wie mit den Pflegeheimen. die waschen, die habe ich ja mit denen auch zum Teil schon geübt, waschen, desinfizieren und. Ja, dann kann ich auch mit dem Sarg hinkommen. Dann ist ja der Prozess der hygienischen Grundversorgung abgeschlossen. Und das kriegen die Leute dann auch nicht, also meine Angehörigen kriegen das ja auch nicht berechnet, weil das hat ja das Pflegeheim dann gemacht. Ne? Dann fahre ich auch mit dem Sarg. Aber man sollte sich immer überlegen, warum Sarg und warum Trage notwendig sind. Ne? Und die Trage ist einfach nur hygienischer.
Das ist aber, da merkt man wieder, wie krass da Aufklärung fehlt. Ne? Mhm. Also wenn du diese Fragen hörst. Das ist ja, also ehrlicherweise wäre ich auf diese Frage gar nicht gekommen, weil irgendwie finde ich es sehr logisch zu sagen, dieser Verstorbene muss ja irgendwie transportiert werden. Mhm. Und dass ihr da nicht direkt mit dem dicken Sack um die Ecke kommt, ist ja irgendwie...
Ja, oft hat ja noch keine Beratung stattgefunden, ne?
Ja, Volker, jetzt haben wir ja auch so schön über alternative Nutzungen von Bestattungshäusern geredet. Hätten wir ja eine Frage an euch, ob ihr euch das vorstellen könntet, dass wir einfach mal einen Live-Podcast machen. Volker, bei dir zum Beispiel?
Oh ja, gerne. Gerne.
Könnte
gerne.
Gehen, ne?
Ja.
Wäre auch eine Option.
Müsste passen. Mach mal so ein Live-Ding draus. Das ist doch schön.
Dann kann jeder die Fragen auch direkt stellen. Muss ich nicht erst bei Instagram anmelden.
Setzen wir uns auf der Couch. Ich sehe das ja schon mal, wie das dann so läuft. Da setzen wir uns auf der Couch, ein lecker Glas Wein oder was vor die Nase und dann plaudern wir zwei.
Genau, in der richtigen Kulisse auf jeden Fall. Das würde passen.
Definitiv.
Sehr gut. Dann sind wir auch für diese Folge schon wieder durch, würde ich sagen. Volker, was steht noch bei dir an die Woche?
Nächste Woche bin ich wieder in Münnerstadt, das weiß ich schon mal. Da bin ich wieder als Dozent unterwegs. Und dann besuche ich dann einen Kollegen in, wer heißt er da unten nochmal? Der hat da auf jeden Fall einen eigenen Friedhof. Der hat den Friedhofsträger und hat dann mal selber übernommen. Und da bin ich mal sehr gespannt drauf, was er da so draus gemacht hat. Du brauchst ja immer einen Träger. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Kirche, Gemeinde oder so was. Ne? Und der ist hingegangen, hat einen kompletten Friedhof umgestaltet. Neumarkt, jetzt weiß ich wieder. Und da fahre ich dann im Anschluss hin. Samstags ist da die Eröffnung und dann gucke ich mir das mal an. Weil der ist auch ziemlich, ja, was ist das? Das ist eine coole Socke, der hat da schon viel gemacht. Ich sehe schon mal die Bilder, wenn die im Status hatten. Ich freue mich schon drauf, die mal live zu sehen.
Was ist da genau gemeint mit Umgestalten? Also ich würde ja jetzt sagen, so viel
der Gestalten. Der hat eine Fluglandschaft reingebaut, okay. Der hat einen Ort der Begegnung da reingebaut. Also der hat da irre viel auf links gedreht. Da gibt es ja mittlerweile komplett schöne Konzepte auch für so Friedhofsarchitektur und was man da so alles machen kann. Ne? Der Bestattungswandel, die Kultur ist ja im Wandel. Und die Leute, die wollen dann einfach so in der Regel nicht mehr Reihe an Reihe, sondern die wollen auch schon, wenn du da reingehst, dann sollte auch ein bisschen friedlich sein alles da. Ne? Und ein bisschen auch, das Auge isst mit, sage
ich
immer.
Ich finde ja auch, einen Friedhof mehr zu einem Ort des Verweilens zu machen. Mhm. Ja, also natürlich steht da auch irgendwie alle paar Meter mal irgendwie eine Bank, aber die steht dann meistens ja irgendwie zusammenhangslos an irgendeiner Ecke. Mhm. Dass man aber tatsächlich auch wirklich mal Orte schafft, wo Menschen, die jemanden verloren haben, auch in den Austausch gehen können, ne?
Und sich irgendwie. Das Problem ist ganz einfach, ich muss ganz ehrlich sagen, aber das ist irre schwer, wenn man sich jetzt mal so Friedhofshallen anguckt. Jetzt natürlich in den Großstädten ist es was anderes, aber wenn man sich jetzt mal so am Land anguckt, oft ist das der Sarg oder die Urne in der Kirche steht. Die Friedhofshalle, die sind ja in der Regel ungenutzt. Und wenn überhaupt mal am Tag für eine Stunde oder so. Ich wäre ja sowieso dafür, dass man da so ein bisschen so einen Ort der Begegnung draus macht. Stühle sind da bräuchten nur ein paar Tische rein. Da müsste dann vielleicht mal ein Bäcker oder Gastronom oder sonst was sagen. So, pass mal auf, von 15 bis 18 Uhr oder 19 Uhr mache ich da auf, Kaffee, Kuchen, dass die Leute, die am Friedhof sind, sich auch mal zusammensetzen können. Weil das sind ja alles Leute, die Leute verloren haben. Ne? Und dann hat man auch das gleiche Gespräch. Ich finde, da gibt es so viele ungenutzte Möglichkeiten, gerade auf Friedhöfe. Ich habe ja schon mal gesagt, ich kriege jedes Mal einen Anfall, wenn Leute mit Kindern kommen. Jetzt müsste aber leicht sein. Ja, die machen keinen mehr wach. So zieht man sich ja eigentlich auch Kinder ran, die irgendwie gar keinen Bock am Friedhof haben. Hast du da jetzt in Holland, habe ich das schon gesehen, dann haben die so ein Atrium, dann werden die Trauerfeier draußen gehalten. Dann haben die, du kannst da Kaffee trinken, dann haben die sogar eine Schaukel und eine Rutsche und so. Die Kinder da, die sind da ganz anders unterwegs, ne? Die meinen, die machen auch keine Party, die wissen schon, dass sie auf dem Friedhof sind. Aber somit kannst du die Kinder ja auch mal mitnehmen, ne?
Ja, da gäbe es so viele Optionen. Ja, da bin ich mal sehr gespannt auf deinen Freund da, wie der das da gestaltet.
Ja,
der
Julia, da bin ich auch mal gespannt, weil der ist ja sowieso so ein Ja, der ist so positiv unterwegs. Ich mag den. Der war auch mit mir in der Türkei damals. Also ein positiver Typ. Und mit der ist auch Dozent. Und wir geben auch ab und zu mal zusammen Unterricht. Ich mag den. So, und der hatte mir vorher ja schon davon gesprochen, hat der Plan und muss der durch die Behörden, muss er genehmigt werden. Und jetzt ist er fertig. Ne? Und da bin ich mal echt gespannt, weil der ist kreativ. Ne? Und die Bilder, die ich bis jetzt gesehen habe, toll.
Also ich glaube auch, der wird einen langen Atem gehabt haben müssen, weil ich glaube, dass das nicht so einfach ist,
wenn man sich damit... Ich möchte nicht wissen, wie viel Geld da reingeflossen ist, muss ich auch mal sagen. Ne?
Ganz genau.
Aber die sind ja auch wert.
Ja, voll, total. Und vor allen Dingen, das ist so, wenn man sich da auch mit allen Behörden da mal so auseinandergesetzt hat, man weiß ja, wofür man es tut, ne?
Ja, klar. Also
das ist, genau.
Ich kann die Behörden verstehen, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, einen Friedhof komplett aus der Hand geben darfst du nie. Aus dem ganz einfachen Grund, man muss ja auch mal an den Markt denken und vor allen Dingen, was da läuft. Aber wenn man jetzt hingeht als Gemeinde, Stadt oder so, da nicht so die Muße hat oder Geld, was weiß ich
wie. Geld.
Dann sollte man hingehen und sagen, pass mal auf, weil Träger bleiben wir, aber wir geben dann in privaten Händen, weil dann könnte es auch mit den Beerdigungszeiten ganz andere machen. Ne? Wenn jetzt einer, nehmen wir mal einen Borussia-Fan, Gladbach natürlich, ne? Und samstags nachmittags 3:30 ist Anschluss, dann war immer im Stadion. Die Witwe sagt, ich möchte, dass er genau dann beerdigt wird, ja, dann machst du es. Kostet, braucht man nicht drüber zu reden, aber du kannst ja dann wenigstens mal Dienstleistung machen, ne? Die Leute unterstützen. Und meines Erachtens geht das nur, wenn dann in privater Hand ist. Aber nicht als Träger, ne? Sondern nur führen. Nicht als Träger. Da wäre ich sehr vorsichtig mit.
Also quasi die Gemeinde guckt noch drauf. Ne?
Das ist Gemeinde oder Kirche, die haben da den Daumen drauf, klar, ganz klar Sache. Aber haben die finanzielle Belastung nicht mehr, weil so ein Friedhof, ich höre ja immer, wenn die Leute sagen, boah, das ist aber teuer. Ja, jetzt gehen wir mal hin, jetzt nehmen wir mal Wahlgräber, die für 30 Jahre laufen. Dann ist das nicht teuer, wenn man da mal umrechnet auf das Jahr. Und das nächste ist, die Stadt muss dafür sorgen, dass da keine Bäume reinscheppern, die müssen die Wege sauber halten und. Also so teuer ist es eigentlich nicht. So, wenn man dann ist aber in privater Hand ab, weil das ist ja eine Mischkalkulation in der Regel. Die dürfen ja mit Friedhöfen kein Geld verdienen. So, und jetzt gehst du aber hin und gibst dann in privater Hand ab. Dann sind auch die Gestaltungsmöglichkeiten ganz andere. Und du kannst mich verlaufen lassen. Ein paar Stühle, ein paar Tische kriegst du überall rein. Mit der Bäcker oder Gastronomen gesprochen. Wie sieht das aus? Von mir aus reihum. Ne? Und dann wird dann nochmal so eine Begegnungsstätte reingebastelt für die Leute, die gerne am Friedhof sind, weil sie dann in der Nähe des Verstorbenen sind. Ne?
So viele Optionen.
Ja, klar.
Ja, wir werden immer schlauer, jedes Mal, wenn wir uns hier zusammensetzen, Volker.
Ja, ich doch auch. Ich lerne doch auch immer dabei.
Also ihr Lieben, wenn sich euch jetzt im Nachgang dieser Folge noch die ein oder andere Frage aufdrängt, dann fühlt euch frei, schreibt uns gerne auf Instagram. Unter kein bisschen Totenstill sind wir immer für euch verfügbar und freuen uns, wenn wir Anregungen und Fragen von euch bekommen.
Gerne, freue ich mich auch immer.
Volker, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal ein paar aufregende Tage und Wochen, nicht zu wilde wie immer. Ich verabschiede mich jetzt demnächst in die Osterferien und wir sind in England. Ich bin mal gespannt. Aber du passt leider nicht in die Mitte unseres kleinen Autos.
Kann mir vorstellen. Netter hätten auch nicht umschreiben können. Aber wenn du in England bist, musst du mal hingehen. Achte mal da auf diese Funeral Homes, nur damit du mal siehst, wie das da läuft. Die haben immer auch Limousinen und solche Geschichten. Und der Bestatter, der geht in Frack und Zylinder immer vor dem Funeral Car. Die sind auch mal sehr schön. Die Sargträger tragen den Sarg nicht mit den Händen. In der Regel steht er auf der Schulter. Ja. Musst du mal angucken. Also ich bin ja, wenn ich im Ausland bin, hänge ich ja sowieso um auf der Friedhöfe und bei den Kollegen rum. Ne?
Ja, also damit hast du mich ja angesteckt. Also letztes Jahr waren wir Ostern in Irland. Das habe ich ja auch geschildert in einer Podcast-Folge, wie bewegend das war, als wir in einem kleinen Ort waren dort und haben da einfach draußen Kaffee getrunken und plötzlich zog eine Trauergemeinde an uns vorbei. Und es war wirklich so, dass Leute, die nichts damit zu tun hatten, sind aufgestanden. Also wir dann auch, ne? Von unseren Plätzen da. Respekt, genau. Und es war eben auch so, wir haben uns ja auch in den letzten Folgen mal über das Thema Bestattungswagen unterhalten und diese Investition, die ihr da unternehmt als Bestatter. Und die hatten eben auch so einen Wagen, wie du es auch beschrieben hast, der konnte die Scheiben wechseln quasi. Ne? Also der war in dem Moment, waren die Scheiben hinten durchsichtig. Und man konnte den Sarg dann auch sehen. Es war schon bewegend.
Ja, und vor allen Dingen, man muss ja mal sehen, das hast du ja in vielen Ländern, dass diese Konduktfahrten, sagt man dazu. Bei uns ist es ja nun mal auch so, dass sehr oft der Sarg oder die Urne in der Kirche kommt. Und man darf doch sehen, wenn Gemeindemitglied zum Friedhof gebracht wird, dann wird einfach zu viel weggeschaut, wenn es sich um das Thema Tod, Sterben oder Verlust im Allgemeinen geht. Ich habe oft noch das Gefühl, dass das irgendwie sogar fast beschämend für die Leute ist. Muss es denn jetzt sein, dass die Glocken läuten? Ja, natürlich muss es jetzt sein. Na, da ist ja halt einer gestorben, da muss man einfach mal so sehen, ne?
Also das wäre vielleicht auch nochmal Futter für unsere nächste Folge, aber manchmal denke ich auch mit Blick auf unsere anderen europäischen Nachbarn, ob uns hier in Deutschland da einfach die Brutalität des Zweiten Weltkrieges noch ein bisschen zu sehr in den Knochen hängt, denke ich manchmal. Dass, wir haben das ja auch mal angerissen, dieses Thema.
Ja, genau.
Dass,
daher kommt das ja auch mit den Friedhofshallen.
Exakt. Dieser Wahnsinn nach dem Zweiten Weltkrieg, diese wahnsinnig vielen verlorenen Söhne, Töchter, Familien.
Ja, man muss überlegen, der Erste und Zweite waren ja ziemlich nah beieinander.
Sehr nah beieinander. Also diese Tragödien, die sich da abgespielt haben, ob das nicht irgendwie in unserer, in der Genetik unseres Volkes so ein Stück weit drinsteckt und wir deswegen da einfach das Thema so weit von uns wegschieben. Weil man muss ja sagen, unsere anderen europäischen Nachbarn zeigen uns ja das komplette Gegenteil. Ne? Also wenn man nur mal direkt um die Ecke nach Holland guckt, ist ja komplett andere Welt.
Das ist immer, wenn wir jetzt über den Tellerrand gucken, in ein Nachbarland rein, dann gefällt uns was, dann denken wir, das ist aber toll gemacht. Dafür haben die aber auch ein paar Sachen, wo ich mal sagen soll, liebe Leute, da können wir euch von uns mal abgucken. Ne? Weil in Italien bin ich mal steif umgefallen. Dann sagte mir dann mal einer, der da Einbalsamierung macht, so ganz toll. Und dann interessiert mich ja logischerweise, bin ich ja weit vorne. So, und dann habe ich mir angeguckt, was haben sie gemacht? Ein bisschen Sterilium, das ist ein Handwaschdesinfektionsmittel, Handdesinfektionsmittel in den Bauchraum gespritzt. Und dann war das für den in den Balm hing. Dann habe ich gedacht, du fällst vom Glauben ab.
Ja, wieso, der ist doch jetzt steril?
Einer, wie gesagt, auch immer schwarze Schafe überall. Ja, aber ich bin immer ein Freund davon, wenn man hingeht und vergleicht, und ich vergleiche sehr viel von der Seite, finde ich ja gut, was du gesagt hast. Aber dann muss in meinem Bereich, ne? Äpfel darfst du nicht mit Birnen vergleichen.
Da
ne? Weil da gibt es auch so ein paar Sachen, wo ich dann so denke, was wir machen, machen wir eigentlich ganz gut. Das Problem, was wir aber haben als deutsches Volk, sehe ich einfach mal so, wir haben zu viel Angst. Ne? Uns ist allen bewusst, dass wir sterben werden und trotzdem hat jeder Angst. Ich verstehe nicht. Wir hatten ja auch keine Angst davor, geboren zu werden. Also dürfen auch keine Angst davor haben, die Welt mal irgendwann wieder zu verlassen. Ne?
Schönes Schlusswort, Volker. Ich danke dir.
Ich danke dir.
Und wir wünschen euch da draußen alles Gute. Habt eine gute Zeit. Wir hören uns nach den Osterferien in alter Frische wieder. Bis dahin. Tschüss.
Schöne Ferien. Ruht euch aus. Viel Spaß. Bis dann.